Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode mit Stories, News und Learnings rund um Börse, Aktien und Bitcoin. Ich warne euch schon mal vor, heute wird es sehr zahlenlastig. Ich hoffe, dass ich alles richtig hinkriege ohne Versprecher. Es geht heute um das gigantische Problem der USA, was im Hintergrund steht für vieles, was wir im Moment aus Amerika hören. Und für vieles, was die Trump-Administration im Moment für vermeintlich verrückte Sachen macht. Und ich will das heute mal etwas aufdröseln und euch hoffentlich etwas näher bringen, sodass ihr das besser einordnen könnt. So, um welches Problem spreche ich? Ich spreche von einem Problem, das ist 36 Billionen Dollar groß. Das sind 36.000 Milliarden Dollar. Das sind die Staatsschulden der USA und nicht nur die Schulden selber sind mittlerweile gigantisch und machen über 100% des Bruttoinlandsprodukts eines Jahres aus, sondern auch die Zinslast ist mittlerweile, naja, noch nicht erdrückend, aber doch schon wirklich heftig. 2024 hat die USA mehr als 1.000 Milliarden US-Dollar nur an Zinsen für diese Schulden gezahlt. Und das ist, nur mal um zwei Vergleiche zu bringen, einen Vergleich zu bringen, das ist mehr als das Verteidigungsbudget der USA, also mehr als sie für Verteidigung ausgeben. Und das ist eine der größten Posten, wenn nicht sogar der größte, glaube ich, in der US-Bilanz. Und ich bringe tatsächlich doch noch einen zweiten Vergleich, das ist auch mehr, also die Zinszahlung der USA im letzten Jahr für ihre Schulden ist mehr als der ganze Bundeshaushalt in einem Jahr ausmacht. Ja. So, das heißt, das ist wirklich heftig und das will man offenbar bei der Trump-Administration jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Und da passieren jetzt alle möglichen Dinge, die man da versucht und wo man an Schrauben dreht, um das in den Griff zu bekommen. Das eine ist das, was wir von Elon Musk jetzt im Moment hören, dass der mit der Kettensäge durch alle Abteilungen läuft und Kosten kürzt und streicht und Ausgaben streicht, wo es nur geht. Ja, alles Geld, was man nicht ausgibt, das kann man schon mal anderswo verwenden, da braucht man nicht wieder neue Schulden für aufnehmen. So, das zweite ist, dass man versucht offenbar, das hat man so nicht gesagt, aber das nimmt man wohlwollend in Kauf, so will ich es mal beschreiben, dass man versucht, an den Märkten Unsicherheit zu erzeugen. Und das passiert zum Beispiel durch die Zölle, wo man sagt, wir erheben jetzt einfach mal Zölle. Trump möchte damit gewisse Dinge erreichen, gewisse Deals schließen. Mit Mexiko geht es zum Beispiel um die Sicherung der Grenze, inwieweit das die USA machen soll und inwieweit da nicht Mexiko einen Teil der Arbeit jetzt auch übernimmt oder mehr Arbeit dort verrichtet, um die Grenzen sicherer zu machen, so will ich es mal nennen, undurchlässiger zu machen. Ja. Und da wird halt sehr, sehr viel Unsicherheit auch geschürt. Und da nimmt man wohlwollend in Kauf, dass dadurch auch die Aktienmärkte unsicher werden. Was passiert da? Wenn Kosten gekürzt werden, wenn Leute entlassen werden, wenn Zölle erhoben werden, dann drückt das auf die Wirtschaft. Das drückt auf den Inflationstreiber. Die Inflation wird dadurch steigen, weil die Preise für alle wieder teurer werden, wenn Zölle erhoben werden auf Güter. Das ist ja eine zusätzliche Abgabe, wenn man Waren in die USA einführen möchte, dass man da jetzt noch einen Zoll drauf bezahlen muss. Das wird sich im Preis wiederfinden. Und gleichzeitig wird die Arbeitslosigkeit angeheizt, wenn Leute entlassen werden. Und als drittes werden eben auch Investitionen staatsseitig zurückgestellt, weil die einfach gestrichen werden. Und das, ja, drückt eben alles auf die Wirtschaft. Das heißt, da entsteht viel Unsicherheit. Das sehen wir auch an den Märkten. Der positive Effekt für die Amerikaner ist aber, dass dann gleichzeitig die Nachfrage nach Staatsanleihen steigt. Weil das Geld, was aus den Aktienmärkten rausfließt, das wird ja nicht auf dem Girokonto geparkt, sondern das soll ja arbeiten. Das sind Milliarden und die lässt man nicht einfach irgendwo liegen, sondern die investiert man dann halt anderswo. Und da kommen jetzt eben wieder die Anleihen ins Spiel. Das heißt, man ist wieder eher bereit, den USA Schulden zu finanzieren, um dafür Zinsen zu bekommen. Für diejenigen, die Anleihen jetzt noch nicht so firm drin sind, was ist eine Anleihe? Eine Anleihe bedeutet, die USA nimmt Schulden auf, irgendwelche anderen Länder sind bereit, denen das Geld zu leihen, die kaufen dafür einen Titel und der verbrieft ihnen gleichzeitig das Recht, darauf Zinsen zu bezahlen, Zinsen zu bekommen. Und diese Zinsen müssen die USA eben zahlen und je niedriger die sind, umso besser ist das für die Amerikaner, weil dann müssen sie weniger Zinsen auf die Schulden bezahlen. Die Amerikaner haben nämlich noch ein Problem mit ihren Schulden, das sollte ich vielleicht noch vorher kurz mit ansprechen. Die Biden-Administration hat in den letzten Jahren hauptsächlich kurzlaufende Anleihen rausgebracht, also Anleihen, wo die Schulden nach 3 Monaten, nach 6 Monaten, nach 12 Monaten wieder zurückzuzahlen sind, weil eben immer weniger Leute bereit waren, den USA längerfristig Geld zu leihen, weil die Verschuldung mittlerweile so hoch ist. Und man sich gar nicht mehr so sicher ist, ob die USA in 10 Jahren, die 10-jährige Anleihe ist so ein Goldstandard in dem Bereich, oder auch noch längerfristig in 30 Jahren überhaupt noch in der Lage ist, das alles zurückzuzahlen. So. Und das hat dazu geführt, dass die USA im Moment hauptsächlich über kurzfristige Anleihen verschuldet ist. Und da muss ich nicht nur den Zins zahlen, der recht hoch ist, sondern ich muss alle paar Monate, also fortlaufend, auch diese Schulden tatsächlich zurückzahlen. Und weil man das in dem Sinne nicht tatsächlich zurückzahlen kann, nimmt man dafür neue Schulden auf. Ja? So, und die Trump-Administration möchte jetzt offenbar diese kurzfristigen Anleihen, diese kurzfristigen Schulden ablösen wieder durch längerfristige Schulden. Dass man also erst in 10 Jahren oder idealerweise in 30 Jahren oder noch länger erst wieder diese Schulden, die man jetzt macht, zurückzahlt. Und das zu möglichst niedrigen Zinsen. So, und da versucht man eben oder nimmt wohlwollend in Kauf, dass die Zinsen jetzt runtergehen, weil die Nachfrage nach Anleihen steigt, weil an den Märkten, an den Aktienmärkten die Kurse runtergehen und da geht man erstmal raus mit dem Geld. So, und tatsächlich sehen wir das auch. Die 10-jährige Staatsanleihe ist in den letzten 4 Wochen von 4,7% Zinscoupon auf 4,2% runtergegangen. Das ist ein deutlicher Rückgang. Ihr müsst euch vorstellen, bei den Summen, um die wir reden, es geht hier nicht um ein paar Millionen an Schulden, sondern es geht um Billionen an Schulden, da machen ein paar Prozentpunkte schon Milliarden an Zinszahlungen aus, die man spart, ja, wenn man jetzt die Zinsen auf, die Schulden aufnimmt. So, das heißt, die Zinslast möchte man runterbekommen dadurch, dass man weniger Zinsen zahlt, dass die Schulden erst längerfristiger zurückgezahlt werden müssen. Und das ist so die kurz- bis mittelfristige Zielsetzung, die man da offenbar im Hintergrund fährt. Und jetzt will ich noch auf ein zweites Thema eingehen. Das sollte eigentlich so der eigentliche Aufhänger der Episode werden, aber ich habe das jetzt mal ein bisschen zurückgestellt. Und zwar ist das das Thema mit der Bitcoin-Reserve. Ihr habt das vielleicht gehört, dass die Trump-Administration oder Trump in der letzten Woche eine Executive Order unterzeichnet hat, dass eine staatliche Bitcoin-Reserve auf Bundesebene eingerichtet werden soll. Und die hat jetzt zunächst mal die 200.000 Bitcoin, die die USA eben schon haben, die sie zum Beispiel aus Betrügereien und Betrugsfällen und kriminellen Dingen vor Jahren irgendwann mal beschlagnahmt haben. Das sind etwa 200.000 Bitcoin, wert 16 Milliarden US-Dollar im Moment. So, und diese Bitcoin-Reserve ist meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer Experten nach sehr bullisch für Bitcoin. Und man verfolgt damit aber auch ein längerfristiges Ziel und das hängt mit den Schulden zusammen. Auch das hat die Biden-Administration selber noch gar nicht so offen vorgerechnet, aber es gibt andere, die denen das schon vorgerechnet haben und die ja auch mit dem Weißen Haus in Verbindung stehen, wie ein Michael Saylor, war letzten Freitag erst da. Und der hat das mal vorgerechnet und hat gesagt, wenn man eine staatliche Bitcoin-Reserve macht, dann könnte man damit langfristig zumindest einen ganzen Teil der amerikanischen Staatsschulden tatsächlich zurückzahlen. Und diese Schuldenlast, die immer größer wird, die immer erdrückender wird von den Zinsen alleine, dass man die längerfristig deutlich zurückführt, vielleicht ja sogar ganz zurückzahlen kann irgendwann. So, und die Rechnung geht folgendermaßen. Wenn Bitcoin ähnlich weiter performt von seiner Wertentwicklung, wie wir es in den letzten 10 Jahren gesehen haben, in den letzten 10 Jahren hatte Bitcoin eine Wertentwicklung von ungefähr 80% jedes Jahr. Im Vergleich dazu an den Aktienmärkten haben wir Renditen von 10-15% im Jahr gesehen und die waren schon gut im langfristigen Durchschnitt. Also der Bitcoin ist deutlich besser gelaufen. Und wenn man jetzt unterstellt, dass dieses Asset weiter adoptiert wird, dass immer mehr Menschen da auch einen Teil von besitzen möchten, dass jetzt auch Staaten eben anfangen, das zu akkumulieren und so weiter, dann dürfte der Preis weiter deutlich ansteigen, hochvolatil natürlich, aber deutlich ansteigen. Und Saylor hat da mal vorgerechnet, dass das in den nächsten 20 Jahren sich etwa verhundertfachen könnte vom jetzigen Niveau. Und dann wären aus den 16 Milliarden in Bitcoin, die die USA im Moment hält, schon 1,6 Billionen geworden. Damit kann man natürlich noch nicht wirklich viel von den 36 Billionen Staatsschulden derzeit abbezahlen. Aber die Idee ist ja auch, dass man dann guckt, wie kann man noch mehr Bitcoins akkumulieren, um das dann eben zu vervielfachen, diesen Effekt. Und da kommen jetzt eben mehrere Optionen ins Spiel. Ich will mal zwei nennen, die es gibt. Eine Möglichkeit wäre ja, dass die USA hergeht und sagt, okay, wir nehmen unsere Goldreserven her, verkaufen einen Teil davon zumindest und kaufen davon Bitcoins. Die USA hat im Moment 8.000 Tonnen Gold im Wert von 750 Milliarden US-Dollar. Da kann man mehrere Millionen Bitcoins kaufen. Ja. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Amerikaner würden in den nächsten Jahren 2 Millionen Bitcoins kaufen und die würden mal 100 gehen vom Wert, dann hätte man in 20 Jahren, wenn das alles so kommt, wie gesagt, hätte man 16 Billionen an US-Dollar in Bitcoin. Und damit könnte man dann schon einen ganzen Teil der Staatsschulden abbezahlen. Die werden sicherlich dann höher sein als die 36 Billionen heute, aber trotzdem wäre das dann schon ein nennenswerter Anteil. Und man könnte ja auch die ganzen Goldreserven verkaufen und kauft vielleicht 3 Millionen Bitcoin oder vielleicht 4 Millionen Bitcoin und dann kommt man da schon irgendwann ran. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel sagt, man erlaubt den Leuten, ihre Steuern und Abgaben in Bitcoin auch bezahlen zu können. Und überführt dann diese Sachen in den nächsten Jahren auch Schritt für Schritt in diese Reserve. Auch da könnte man weiter Bitcoins akkumulieren. Und ganz wichtig ist, das hat die Trump-Administration klargemacht, man möchte die Bitcoins nicht mit neuem Steuergeld kaufen, sondern die sollen kostenneutral akkumuliert werden. Das heißt, ich könnte Gold verkaufen, das habe ich ja schon, kaufe dafür Bitcoins, ist kostenneutral. Ich könnte Steuern einnehmen in Bitcoin, die hätte ich eh eingenommen, aber jetzt nehme ich sie in Bitcoin ein, kostenneutral. Man will also nicht, dass die Leute denken, ja, was macht ihr denn hier? Ihr lauft mit der Kettensäge durch alle Abteilungen in allen möglichen Behörden, kürzt hier alle möglichen Sachen und dann kauft ihr von unserem Geld irgendwelche Bitcoins, irgendwelches hochvolatiles Magic Internet Money. Ja, das sehen ja viele immer noch so, aber das möchte man nicht. Und deswegen kostenneutral. Also es gibt da Möglichkeiten, wie man mit Bitcoin vielleicht eine Möglichkeit hat, in den nächsten Jahrzehnten einen Teil der US-Schulden tatsächlich zurückzuzahlen. So, warum ist der Bitcoin jetzt in den Keller gegangen nach dieser Ankündigung? Das lag eben daran, dass die USA das mit dieser Kostenneutralität gesagt haben und eben nicht gesagt haben, wir kaufen ab morgen alle Bitcoins auf dem Markt. Das wäre ja unter uns gesagt auch ziemlich dumm, weil dann würden sie sich den Preis kaputt machen. Ja? Dann würden sie ja zu immer höheren Preisen kaufen müssen, wenn sie jetzt alles auf einmal kaufen. Die werden das über einen längeren Zeitraum, wenn das so kommt, die werden das über einen längeren Zeitraum akkumulieren. So, einmal durchschnaufen. Das war jetzt echt viel Holz. Wir sind auch schon bei fast 15 Minuten. Das ist eine der längsten Episoden, die ich in den letzten Monaten und Jahren aufgenommen habe. Deshalb werde ich jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen mehr Hintergrund geben über das, was im Moment abläuft. Es wird volatil bleiben in den nächsten Monaten. Die Hoffnung besteht, dass wenn der Sturm im Wasserglas, so nenne ich es jetzt mal, sich gelegt hat, Trump kann ja jederzeit auch wieder sagen, pass auf, das mit den Zöllen ist erstmal gut, wir lassen das und wir entspannen die Lage. Wenn das erstmal wieder durch ist, dann dürfte es wieder aufwärts gehen an den Börsen. Ich glaube persönlich im Moment nicht, dass wir irgendeine große Rezession im Moment sehen werden in diesem Jahr. Es kann durchaus noch volatiler werden. Ich habe ja immer gesagt, ich rechne mit einer größeren Korrektur. Da sind wir jetzt offenbar schon ein Stück weit drin. Wir sind jetzt schon etwa 10% von den Hochs zurückgekommen an den Hauptindizes. Guckt euch mal den S&P an. Er ist schon ungefähr 10% zurückgekommen. Das kann noch ein bisschen mehr werden. Ja. Und vielleicht haben wir dann die Chance, danach auch wieder höher zu steigen. Wenn man sich natürlich verspekuliert und man überreißt das Ganze, dann könnte es auch sein, dass irgendetwas Größeres, noch Größeres um die Ecke kommt und wir deutlich mehr noch sehen. Auch das halte ich für möglich, wenngleich auch in den nächsten Monaten noch nicht für wahrscheinlich. Das ist eher so eine mittelfristigere Sache, wo ich mir vorstellen kann, in den nächsten, ja, vielleicht 2 Jahren, dass da sicherlich auch nochmal was Größeres kommt. Auch das habe ich ja immer wieder gesagt. Da darf man sich drauf einrichten, schon allein aus statistischen Gründen. So, jetzt will ich langsam zum Ende kommen. Ich möchte euch an der Stelle nochmal Danke sagen, allen, die mir Feedback gegeben haben, die mich unterstützt haben bei Fountain, die ein paar Sterne dagelassen haben bei Spotify, bei Apple Podcasts oder einen Kommentar zu der Episode. Tom, Edina, mit Marian bin ich regelmäßig in Kontakt. Ulrike, ja, also Grüße an euch. Das freut mich immer wieder, wenn ich von euch höre. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Resttag und wir hören uns. Ciao.